SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Sabrina Fritz und dem Thema Das goldene Blatt, das Geschäft mit dem Altpapier.
Das bringe ich mal hier hin zu den Handballern, das ist ganz gut. Und dann weiß ich auch, dass sogar dieses Altpapier, was man dann verkauft, kommt sondern hier der Jugend zugute.
Samstagvormittag in Grunbach bei Stuttgart. Seit 10 Jahren sammelt der dortige Handballverein SV Remshalden jedes Wochenende Altpapier. Es regnet in Strömen und dennoch reißt der Strom der Autos kaum ab. Ortsansässige, Eltern der Handballer und die Mutter von Armin Wiesner schleppen Kisten mit alten Zeitungen, Reklame und Amazon-Verpackungen an. 2 große Container stehen auf dem Hof, die am Ende des Tages fast voll sein werden. Für den Verein ein lohnendes Geschäft, so Armin Wiesner, der die Handballer betreut.
Wir kriegen 65 Euro für die Tonne. Und so ein Container, wenn er voll ist, 1,5 bis 2 Tonnen. Mal 50 Wochen kann man sich's hochrechnen.
Macht rund 6.500 Euro im Jahr. Mit dem Geld werden Schiedsrichter, Hallen oder Reisekosten bezahlt. Auch andere Vereine, Schulen oder das Rote Kreuz organisieren ähnliche Aktionen. Während das Sammeln, Sortieren und Wiederverwerten von Plastik nämlich ein Zuschussgeschäft ist, lässt sich mit Altpapier richtig Geld verdienen. Allein in Deutschland geht es um einen Markt von über 500 Millionen Euro. Auch wenn der Preis in diesem Jahr im Keller ist, mit 65 Euro pro Tonne. Zu guten Zeiten gab es fast das Doppelte. In unserer Altpapiertonne hat sich jedenfalls in den letzten Jahren einiges verändert. Während früher vor allem Zeitungen und Kataloge entsorgt wurden, machen sich heute Online-Verpackungen und Pizzaschachteln breit. Und das hat auch Auswirkungen auf das Wiederverwerten, wie Alice Thielsonnen bei Besuch der Recyclingfabrik Uriel in Dietz in Rheinland-Pfalz herausgefunden hat.
Der Greifer vom Bagger holt einen dicken Packen Papier aus dem angelieferten Container, schwebt damit ein Stück zur Seite und lässt ihn in den Schredder fallen. Auf dem Gelände der Firma Uriel Papierrohstoffe GmbH in Dietz fahren ständig Transporter rein und raus und liefern unterschiedlichstes Altpapier aus Gewerbehandel und Industrie. Firmenchef Andreas Uriel erklärt, was damit passiert.
Die werden nach den Erfordernissen auf der Sortieranlage, nach den verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel Bedruckungsgrad, Holzgehalt, Farbe, Bereich, Verpackung, Grafik etc. sortiert und unterschieden.
In einer europäischen Standardsortenliste gibt es rund 70 verschiedene Qualitäten von Altpapier. Für den Laien erkennbar ist schon mal die Unterscheidung dunkel-hell. Brauner Verpackungskarton und Pappe macht den größten Anteil aus. Daraus werden auch überwiegend wieder Verpackungen gemacht. Die helleren Sortierungen laufen unter grafische Papiere und waren zum Beispiel mal Zeitungen und Zeitschriften. In der Halle wird gerade das breite Fließband mit in Streifen gehäckselten Papierbergen beladen. Langsam schieben sie sich schräg nach oben, um dann in einem Kanal mit ungeheurem Druck zusammengepresst und verschnürt zu werden. Im Ballenlager stehen sie nach Material sortiert gestapelt, jeder Ballen eine gute Tonne schwer.
Hier sehen Sie zum Beispiel eine weiße Qualität, die ist holzhaltig und das ist das Basispapier für Zeitungsdruck beispielsweise. Sie haben hier eine Qualität, die nennt sich bunte Akten. Ja? Das ist Material, was aus der Aktenvernichtung kommt und das geht zu einem großen Teil als Rohstoff in die Produktion von Hygienepapieren.
Das, was hier steht, ist der Hauptrohstoff für die Papierindustrie. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund 22 Millionen Tonnen Papier produziert und 17 Millionen Tonnen Altpapier gesammelt, sortiert und aufbereitet. Das ist eine Recyclingquote von 75%, rechnet Andreas Uriel vor. Nicht ohne Stolz, weil er darin ein gutes Beispiel für einen nachhaltigen Produktkreislauf sieht. Der Rohstoff Altpapier ist begehrt. Das war allerdings nicht immer so, erinnert sich der Firmenchef.
Es gab auch schon Zeiten, wo für Altpapier bezahlt werden musste, um es vermarkten zu können. Als man seinerzeit anfing, vom Gesetzgeber her die Erfassung vorzuschreiben, damals war man noch nicht so stark auf das Recycling eingestellt, sodass sich dann latente Übermengen ergaben.
Inzwischen wird in Deutschland der Papier- und Kartonmüll vorbildlich getrennt. Der Altpapiermarkt hier gilt als der bedeutendste in Europa. Auch die Uriel Papierrohstoffe GmbH hat Kunden in Europa und weltweit. Aber der überwiegende Teil des Altpapierrohstoffs wird in Deutschland verarbeitet. Der Markt ist immer in Bewegung. Zeitungen werden immer häufiger online gelesen. Der Versandhandel hat immer mehr Pakete zu verschicken. Sowas spürt der Altpapierhändler.
Der Verpackungsbereich hat in den letzten 10 Jahren kontinuierlich Steigerungsraten in der Produktion zu verzeichnen. während gerade im Zeitungsdruck immer prozentuale Rückgänge veröffentlicht werden.
Aktuell sorgt China für Preisdruck. Bisher großer Exportmarkt für Europa haben die Chinesen nun neue Qualitätsvorgaben und Altpapierimporte limitiert. Da können Länder wie Großbritannien ohne eine gute Mülltrennung und mit minderer Altpapierqualität nicht mehr landen und drücken auf den europäischen Markt. Selbst das ist bis ins rheinland-pfälzische Diez zu spüren, bringt Unternehmer Andreas Uriel aber nicht aus der Fassung.
Also es gab Preisreduzierungen in gewissen Bereichen, insbesondere in den unteren Sortenbereichen, wobei die Welt ist groß und vernetzt. Und die Mengenströme werden sich wieder neu ordnen, sodass ich dem also eigentlich relativ gelassen entgegensehe.
Trotz der Gelassenheit sind sich die Entsorgerverbände einig in ihrer Forderung. Gemischtsammelsysteme sollten abgeschafft werden. Wenn Großbritannien, Frankreich oder Griechenland das Altpapier zusammen mit anderem trockenem Abfall wie Kunststoff oder Metallverpackungen sammelt, dann mindert das am Ende die Altpapierqualität. Das drückt auf die Preise. Dann nützt es auch nichts, wenn Deutschland vorbildlich trennt. Auf dem europäischen Markt wünschen sich die deutschen Abfallverbände daher einheitliche Standards, die sich an dem hohen deutschen Level orientieren.
Alice Thiel-Sonnen hat die Papierrecyclinganlage Diez besucht. Altpapier wird nach Gewicht berechnet und da gilt, Kilo ist Geld. Papierfabriken berichten von Steinen, die im Altpapier versteckt wurden, um mehr auf die Waage zu bringen. Und auch beim Handballverein SV Remshalden, der an jedem Wochenende Altpapier für die Vereinskasse sammelt, spielt das Gewicht eine Rolle. Besonders geeignet sind schwere Schulbücher. Welch glücklicher Zufall, dass Wiesner vom Verein hauptberuflich Realschullehrer ist.
Also ich habe das Glück, ich bin hier in der Realschule als Lehrer und da sammle ich natürlich das Papier auch für uns. Ich muss übernächste Woche wahrscheinlich einen Anhänger voll mit alten Schulbüchern. Das bringt dann richtig Geld, weil das wiegt natürlich was. Und wenn es nass ist, dann wird uns ein bisschen was abzogen. Ja, dann wiegt es ja mehr.
Das papierlose Klassenzimmer ist also auch noch weit entfernt. Im Gegenteil, so sagt Wiesner.
Digitalisierung ist eine ganz große Geschichte, aber wir haben weitaus mehr Kopien als früher, wo man eben hauptsächlich mit dem Schulbuch geschafft hat. Und das wird nicht weniger, das wird mehr werden. Ja, und wenn ich meine Schüler sage, wir recherchieren über irgendein Thema im Internet, ja, dann wird es ausgedruckt hinterher und schon wieder habe ich Papier. Und, ja. Und solange nicht jeder Schüler sein Tablet hat, mit dem wir dann arbeiten können, solange wird es nicht anders werden. Ich bin am Gemeinderat nebenher noch und da habe ich eine Zahl mitgekriegt, dass also in der Gemeinde hier 6.000 Kopien pro Tag gemacht werden. Das sind 140.000 Kopien im Jahr.
Und auch in deutschen Büros wird nach wie vor gedruckt, was das Zeug hält. Woran das liegt, obwohl wir doch alles per E-Mail verschicken, gemeinsam an digitalen Dokumenten arbeiten und die Bahnfahrkarte für die Dienstreise in der App speichern. Wolfgang Brauer hat eine Firma besucht, die versucht, ohne Papier auszukommen. Er hat aber auch herausgefunden, warum uns das so schwer fällt.
Papierberge, fast so hoch wie seine Gerüste, hatte Gerüstbauer Hermann Spanier aus Longrich bei Trier früher jedes Jahr in seiner Firma bewegt. Lagerlisten, Laufzettelbaupläne. Vor 4 Jahren begann der Handwerksbetrieb mit 30 Mitarbeitern, alle Prozesse zu digitalisieren.
Die Prozesse sind einfach. Wir haben auch digitale Zeiterfassungen gemacht. Wir haben ja ganz viele Prozesse optimiert. Wir haben auch dann die Stunden optimiert. Wie kriegen wir schnell die Stunden in die Buchhaltung? Mit Schnittstellen. Wie kriegen wir das schneller zum Steuerberater? Und dann sitzt dann so ein Mädel da stundenlang und ist dann alles dann noch Zetteln, wo sie nichts lesen können. Heute kriegen die digitale Aufträge auf dem Handy.
Gerade für die Mitarbeiter in der Montage, aber auch im Büro, war das eine große Umstellung, besonders für die Älteren. Inzwischen sind aber fast alle Generationen vom papierlosen Büro und der Digitalisierung im Betrieb überzeugt.
Das ist der Informationsraum für die Handwerker jetzt. Also hier haben wir jetzt Fernsehbildschirme hängen oder auch kleine PCs, wo halt eben kleine Informationen für den Handwerker hier vermittelt werden, ganz kurioserweise. Wir haben auch auf der linken Seite, wenn Sie rumschauen, so Papierkram hängen, ne? Da guckt kein Mensch hin, das ist einfach so.
Hermann Spanier ist mit seinem Gerüstbaubetrieb noch die große Ausnahme. Nur wenige Firmen haben bisher so konsequent auf die Digitalisierung gesetzt. Dabei wurde das papierlose Büro schon vor fast 50 Jahren vorhergesagt, als immer mehr Computer in die Firmen einzogen. Tatsächlich ist der Papierverbrauch aber seitdem weiter gestiegen. Einen der Gründe erklärt Steffen Blager von der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz.
Es gibt sogar Studien, die das belegen, dass die Ausweitung der E-Mail-Fluten und der elektronischen Kommunikation dazu führen, dass der Papierverbrauch in den Unternehmen steigt. Weil nicht mehr ein Papierstapel von Schreibtisch zu Schreibtisch gelangt, sondern dieser Papierstapel elektronisch weitergereicht wird und dann von 3-4 Personen ausgedruckt wird.
Mirjana Stanisic-Petrovic ist Teamleiterin beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Dort gibt es ein Zentrum für Dokumenten- und Workflow-Management, das sich schon seit 20 Jahren mit dem papierlosen Büro beschäftigt.
Die Digitalisierung, die gilt zwar als ein Erfolgsfaktor von zukunftsorientierten Unternehmen, aber die Informationsflüsse in den Unternehmen, die müssen organisiert und strukturiert werden. Und das ist eine der größten Herausforderungen. Ja, und deshalb ist da auch sehr viel noch auf Papier. Und wir haben sehr viele Dinge, die vielleicht auch schon digital vorliegen, die aber ausgedruckt werden, weil das einfach im Unternehmen so historisch gewachsen ist. Es kommt elektronisch ins Haus, wird ausgedruckt und geht im Unternehmen dann auf Papier weiter.
Abgesehen davon müssen viele Dokumente im Betrieb auch noch in Papierform vorgehalten werden. Steffen Plager, in der IHK in Ludwigshafen für Innovation zuständig, nennt Beispiele.
In allen Verfahren, in denen eine Unterschrift notwendig ist, wo man die Originale braucht, dort wird man sehr, sehr schwierig auf Papier aktuell noch verzichten können. Was auch daran liegt, dass es noch keine gesellschaftlich gefestigten Verfahren der elektronischen Signatur gibt. Wenn es uns gelingen sollte, in Deutschland ein einheitliches System aufzusetzen, dann dürfte das einer der wesentlichen Schritte sein, das papierlose Büro in den Unternehmen noch weiter einzuführen.
Denn weniger Papier heißt auch weniger Kosten. Es ist nicht der Kaufpreis des weißen Rohstoffes. Die Papieraufbewahrung ist der Kostenfaktor. Für Papier müssen Ordner und riesige Archive vorgehalten werden. Aber auch sonst bringt die Digitalisierung finanzielle Vorteile, so Mirjana Stanisic-Petrovic vom Fraunhofer-Institut.
Wir haben bei einem produzierenden Unternehmen komplett die Rechnungsverarbeitung umgestellt, elektronisch. Die 100.000 Euro, was das Produkt gekostet hat, das hatte sich nach 6 Monaten amortisiert. Durch die Skontoverluste, die man bisher hatte, hatte sie sozusagen in 6 Monaten die 100.000 Euro raus.
Denn durch die elektronische Bearbeitung kann jetzt sofort erkannt werden, wo das Unternehmen etwas spart, wenn es den Rechnungsbetrag sofort überweist. Aber dieses Beispiel kann nicht auf alle Unternehmen übertragen werden, die vom Papier auf Bits und Bytes umstellen. Es ist in den Unternehmen zunächst mal viel Arbeit und Geld nötig, um die Prozesse anzustoßen. Und auch eine andere Denke bei den Mitarbeitern, die sich erst vom Arbeiten mit Papier auf digital umstellen müssen. Vielleicht ist das nur eine Generationenfrage, meint Mirjana Stanisic-Petrovic. Sie ist sich auch sicher, das wirklich papierlose Büro wird es nie geben.
Man hat auch vor 20 Jahren gesagt, wir werden in 20 Jahren kein Papier mehr haben. Ja? Und wir haben gesehen, wir haben alle noch Papier. In 20 Jahren wird es nicht anders sein. Also ich sage, wenn Sie einen Bericht haben, der 30, 40 Seiten lang ist, den werden Sie nicht elektronisch lesen. Ja? Das drucken Sie sich einfach aus, weil Sie sich da viel besser auch Kommentare machen können. Sie sind viel flexibler, wenn Sie sich da auch Notizen machen können. Selbstverständlich gibt es bei den Dokumentenmanagementsystemen alle Schikanen. Also man kann Notizen machen, man kann Annotationen machen und alles. Aber trotzdem wird es für einige Prozesse immer wieder das Papier geben.
Wolfgang Brauer über das papierlose Büro und warum wir davon noch so weit entfernt sind. Es ist schon erstaunlich. Die Zeitung wird auf dem Tablet gelesen, auf dem Briefkasten klebt bitte keine Werbung und die Papiertonne ist trotzdem immer voll. Wie kommt das? Darüber habe ich mit Katja Deschner gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Abfallverwertung Rhein-Neckar und damit für die Abfallentsorgung im Rhein-Neckar-Kreis verantwortlich. Frau Deschner, wie viel Altpapier sammeln wir denn im Jahr?
Die Zahl habe ich jetzt für den Rhein-Neckar-Kreis. In Summe sind es über 40.000 Tonnen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat ja 545.000 Einwohner, also so knapp unter den 100 Kilo pro Einwohner. 80 bis 100 Kilo kommen da schon zusammen.
Nun hat sich das ja sehr geändert, was wir so alles in das Altpapier stecken. Also früher war das der Otto-Katalog, den gibt's nicht mehr. Was hat sich da aus Ihrer Erfahrung geändert?
Sie haben es schon richtig erwähnt, dass es den Otto-Katalog und viele Katalogwaren aufgrund natürlich der neuen Medien des Internets nicht mehr gibt. Heißt, das Nutzerverhalten wurde ein anderes. Gerade diese hochwertigen Katalogpapiere sind uns weggefallen. Die Zeitungen, Printmedien sind zum Teil natürlich noch da. Aber was viel verstärkter in den letzten Jahren und auch in den kurzen Jahren, in den letzten 3 bis 5 Jahren kommt, sind natürlich die Verpackungen bzw. die Kartonagen. Zalando, Amazon und alle anderen Versandhandel lassen grüßen. Und das macht sich schon sehr deutlich bemerkbar in den Mengen und in der Zusammensetzung des Papiers.
Das heißt aber, das hat Auswirkungen auf die Entsorgung, weil in unserer Altpapiertonne sich auch zwei Systeme sozusagen begegnen, nämlich die Zeitung wird anders entsorgt und verwertet als der Amazon-Katalog oder die Amazon-Verpackung. Ist das richtig?
Das ist so richtig, und anderem auch natürlich die Pizzaschachtel und alles, was so an Lebensmitteln verpackt ist, heißt die ganzen Verpackungen, das läuft ja über die sogenannten dualen Systeme. Und das restliche Papier, dafür ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, sprich auch hier die ganzen Kreise, Städte verantwortlich, wird alles zusammen gesammelt und dann verteilt man das nach einem Schlüssel. Und um den geht es im Moment ein bisschen in den Streitigkeiten, wie groß ist der Anteil der Verpackungen in dem Papier, weil da geht es darum, wie viel Geld bekommt derjenige, der einsammelt. Heißt die öffentliche Hand für das Sammeln, und wie wird dann natürlich auch die dualen Systeme an den Verwertungserlösen beteiligt, beziehungsweise wie viele Mengen bekommen die wieder, um zu vermarkten auf dem Altpapiermarkt?
Sie haben schon gesagt, also man kann mit Altpapier Geld verdienen. Mhm. Für die Tonne gibt es, glaube ich, jetzt so um die 65 Euro zurzeit. Das waren schon mal 100 Euro. Aber obwohl Sie ja im Grunde mit meinem Altpapier Geld verdienen, muss ich denn trotzdem für die Entsorgung zahlen?
Ja, muss man tatsächlich dafür bezahlen. Sie haben es richtig gesagt, der Preisverfall dieses Jahr trifft eigentlich alle Verwerter und Entsorger. Aber das Einsammeln mit inklusive den Behältern, ob Depotcontainer oder ob das die Behälter vor Ort sind, was heißt die Sammlung, Sammelfahrzeuge, Personal, ist teurer als die Entsorgung bzw. Verwertung. Aber diese Erlöse, gerade wenn wir von den Kommunalen sprechen, wofür ich auch stehe, da gehen die Erlöse dann auch gebührenmindernd wieder ein in die Kalkulationen. Heißt, die Kosten sind nicht so hoch, weil die Erlöse abgezogen werden.
Sie verrechnen praktisch die Kosten, die Sie haben, mit den Erlösen, sonst wäre es praktisch noch teurer, die Entsorgung. Jetzt gibt es ja auch immer mehr private Sammelaktionen, also die Schulen, Sportvereine. Ist das eigentlich eine Konkurrenz für Sie oder ist das noch so klein, dass Sie sagen, nee, das ist in Ordnung?
Es gibt Kommunen und öffentliche Kollegen von mir, die gerne auch mit diesen Vereinen zusammenarbeiten. Da setzt man auch darauf, dass die für uns auch sammeln. Wir machen es ähnlich im Rhein-Neckar-Kreis, heißt, es ist keine Störung. Die sammeln schon auch und wir übernehmen das Papier. In anderen Kreisen macht man das sogar in Ergänzung, dass es Vereine sammeln. Ich wohne im Neckar-Odenwald-Kreis, da lief es die ganze Zeit bei uns auch über den Sportverein und die haben natürlich da auch partizipiert von den Erlösen. Da fehlt jetzt ein bisschen Personal, macht es jetzt dann ein anderer. Ist in dem Sinn keine Konkurrenz, ist nach den Gesetzen auch ausdrücklich gewünscht und zulässig, dass die das machen dürfen. Wir beteiligen die auch. Wir merken aber mit dem Preisverfall des Papiers im Moment, dass dort die Lust des Sammelns nach unten geht.
Worauf stellen Sie sich denn ein? Also ich sag mal, immer mehr Verpackung, immer weniger Zeitungspapier. Ist das so die Zukunft und was bedeutet das?
Ja, das bedeutet vieles. Für uns auch in der kommunalen Seite ist einmal, was ich vorhin schon ausgeführt habe, wie wird man sich mit diesem Anteil einigen? Da geht es um Geld, der Anteil am Sammeln. Die Kosten sind höher als die Erlöse. Das ist im Moment noch nicht ausdiskutiert, laufend Gutachten. Wird spannend werden. Jetzt für mich mal als kommunaler Entsorger, der auch eine Müllabfuhr verantwortet, wie viele kommunale Kollegen von mir auch, ist es für uns auch zunehmend eine Herausforderung in der Logistik. Weil die Kartonagen natürlich ungern zerkleinert werden. Wir haben mehr Aufwand, was die Tonnen betrifft. Dann sind Beistellungen dabei. Es macht es auch, wenn Sie Depotcontainer kennen, also zu hinfahren, wo Sie in diese Schlitze reinwerfen, macht es das auch um einiges schwieriger. Heißt, wir sind hier jetzt als Entsorger auch in der Kreativität gefragt, wie wir unseren Bürgern ein System anbieten können, das komfortabel ist, dass wir dieses Papier erhalten, weil es hochwertig ist und weil es wieder zu Papier verarbeitet werden soll. Und für uns und für ihn auch, was die Gebühren und Kosten betrifft, moderat bleibt. Also da ist ein wenig Kreativität von unserer Seite auch gefragt. Und das wird die Zukunft auch sein. Wie wird man das so einsammeln, dass es qualitativ hochwertig ist, dass es von den Kosten her vertretbar ist und dann auch diejenigen, die alle an diesem Markt partizipieren, zufrieden sind?
Sammeln wir eigentlich ordentlich? Also wird Altpapier ganz ordentlich getrennt oder finden Sie auch dann doch eine Bananenschale noch immer in der Tonne, oder geht es?
Also ab und zu ist sie wahrscheinlich schon auch drin, aber gerade was das Altpapier betrifft, muss ich ein großes Lob aussprechen. Da ist die Störstoffquote sehr, sehr gering. Da hat man das tatsächlich verstanden. Man findet es eher bei den Kunststoffabfällen und natürlich in anderen. Biomüll ist im Moment ja auch in aller Munde. Mit den Plastiktüten, da sind die Störstoffquoten um einiges höher. Beim Papier ist sie schon unter 10% und das ist eigentlich gut.
Also Altpapier sammeln, das können wir. Über das Geschäft mit dem Altpapier habe ich mit Katja Deschner, der Geschäftsführerin der Abfallverwertung Rhein-Neckar, vor der Sendung gesprochen. Ob im Büro oder als Verpackung, Papier wird nach wie vor gebraucht. Es gibt Möbel aus Papier, man kann es essen und Forscher der Darmstädter Uni haben sogar eine Notunterkunft aus Papier entwickelt, die warm und trocken hält. Nur China, die USA und Japan produzieren mehr Papier als wir. Eines ist aber auf jeden Fall aus der Mode gekommen, das Briefeschreiben. Und das hat die Papierfabrik Schäufelen in Lenningen bei Stuttgart fast die Existenz gekostet. Das Traditionsunternehmen ist seit über 160 Jahren auf die Herstellung von hochwertigem Papier spezialisiert. Doch weil dieser Markt schrumpft, schrumpften auch die Aufträge, dann die Zahl der Mitarbeiter, bis der Insolvenzverwalter die Führung übernahm. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung dank einer neuen Erfindung. Papier aus Gras. Jochen Breitinger erzählt die Geschichte.
Hochwertiges, dickes Papier für Kunstdrucke, Magazine oder Firmenbilanzen. Das war das Kerngeschäft der Papierfabrik Schäufelen aus Lenningen für Jahrzehnte. Seit es das Internet gibt, werden immer weniger Bücher und Zeitschriften gedruckt. Und das Geschäft mit Papier leidet darunter. Gleichzeitig steigt allerdings der Bedarf an Verpackungen an, nicht zuletzt wegen großer Online-Versandhändler wie etwa Amazon oder Zalando. Dieser einzige verbliebene Markt für Papier sieht Ulrich Schäufelen, Ehrenvorsitzende der Papierfabrik Schäufelen, als letzten Strohhalm an für das inzwischen marode Unternehmen.
Es ist so, dass wir eben in den Verpackungssektor gehen wollen und um da schnell reinzukommen, brauchen wir was Neues, was ganz Neues. Und da Gras ein sehr guter Rohstoff ist und wir hier auf der Schwäbischen Alb auch genug davon haben, haben wir eben diese Technologie angefangen, Gras zu verarbeiten. Wir mischen es aber noch mit Zellstoff, also mit Holzzellstoff. 50% Gras, 50% Holzzellstoff aus Festigkeitsgründen.
340 Mitarbeiter waren hier bis vor kurzem noch beschäftigt. In den besten Zeiten waren es einmal rund 2000. Dann kam Anfang des Jahres die Insolvenz. In einer Halle steht noch die riesige Papiermaschine, mit der alles begann. Fast 100 Jahre war sie in Betrieb, sagt der Geschäftsführer Stefan Radlmeier.
Das Erstaunliche ist eben diese Maschine, die ging 1904 in Betrieb und die hat letztlich die ganze Schäufelen-Erfolgsstory über dieses letzte Jahrhundert begleitet. Die hat es eigentlich erst möglich gemacht. Das ist eine der ersten Kunstdruck-Papiermaschinen der Welt.
Jetzt könnte diese Maschine die Papierfabrik vor dem Bankrott bewahren. Mit ihr lässt sich das Papier aus Gras herstellen, weil sie genau die richtige Papiermenge produzieren kann, 20.000 Tonnen pro Jahr. Julia Knobloch steht an einer Maschine und stellt Umverpackungen aus Graspapier her. Sie hat Verpackungsdesign studiert und arbeitet jetzt im Packaging Campus auf dem Betriebsgelände von Schäufelen.
Wir entwickeln Verpackungen für ganz unterschiedliche Produkte, vor allem eben gerade mit dem neuen Graspapier von der Papierfabrik Schäufelen, was eben auch in Wellpappe eingesetzt wird. Das heißt, es gibt reine Gras-Wellpappe und Karton, mit dem wir arbeiten.
Genau mit solchen Umverpackungen aus Graspappe oder Papier will die Papierfabrik jetzt auf den Markt. Für junge Berufseinsteiger eine Art Start-up in alten Gemäuern. Annika Schütt hat ebenfalls ihr Studium für Verpackungsdesign gerade beendet und steckt voller neuer Ideen, etwa für Lebensmittel- oder Kosmetika-Verpackungen.
Eigentlich können wir eben einfach genau das umsetzen, was wir im Studium gelernt haben. Wir müssen uns nicht für einen Bereich beschränken. Wir können einfach die Verpackungsentwicklung von Anfang bis Ende mit dem Kunden zusammen durchführen und eben auch die kompletten Muster hier produzieren. Wir können einfach die bedrucken, wir können sie plotten. Also im Prinzip so, wie es nachher dann tatsächlich auch im Regal steht.
Der frische Wind durch die Berufseinsteiger kommt gut an bei den altgedienten Mitarbeitern der Papierfabrik. Manche hier meinen, dass genau so etwas jahrelang gefehlt habe. Jetzt herrscht verhaltener Optimismus bei der Belegschaft, sagt der Geschäftsführer Stefan Radlmeier.
Ich habe den Eindruck, dass da alle sehr mitziehen und auch alle sehr froh sind. Gerade durch so eine Initiative kommen natürlich auch ganz neue Gedanken und Ideen auch wieder in das alte Unternehmen rein. Das Team ist hier ja auch voll eingebunden in die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Das heißt, es ist ein ganz intensiver Austausch zwischen Papiermachen und dem Endprodukt herstellen. Und das befruchtet beide Seiten.
Die neuen Wege der Papierfabrik Schäufelen tragen inzwischen Früchte. Es gibt erste Großkunden, die die Verpackungen aus Gras kaufen. Und die Insolvenz ist inzwischen erstmal abgewendet. Unter anderem hatte eine Berliner Investmentgesellschaft mit Fokus auf ökologische Produkte in die Verpackungen aus Gras investiert. Damit sind rund 100 Arbeitsplätze gesichert. Fürs Erste.
Jochen Breitinger über die Papierfabrik Schäufelin, die jetzt vielleicht mit Papier aus Gras und einem neuen Investor gerettet werden kann. Das war ein Thema unserer Sendung. Wir haben außerdem darüber berichtet, wie Sportvereine mit Altpapiersammeln ihre Vereinskasse aufbessern, was es bedeutet, dass wir immer weniger Zeitungen, aber immer mehr Verpackungen entsorgen und warum es so schwer ist, das Papier aus dem Büro zu verbannen. Das war Geldmarkt Meinung mit der Sendung Das goldene Blatt, das Geschäft mit dem Altpapier. Am Mikrofon Sabrina Fritz.